Guten Morgen auch von mir. Ich habe das Gefühl, ich bin öfter hier. Letztes Mal, als Holger verabschiedet wurde. Und jedes Mal, wenn ich hier bin, denke ich, ja, hier habe ich auch angefangen, als ich nach Kiel kam. Damals vor 25 oder 26 Jahren oder sowas, waren wir die Vorhut für die Logos damals, und ihr habt uns aufgenommen. Und ich verbinde mit diesen Räumlichkeiten und mit den Menschen hier, wenn ich höre, ihr zieht weg, ja, viele Erinnerungen. Und danke, dass ihr mich gefragt habt, heute zu predigen, weil ich in diesen Texten, den ich erstmal zugesagt habe, bevor ich ihn gelesen habe, ganz vieles entdeckt habe, was ich vorher so nicht gesehen hätte, wenn ich nicht die Anfrage gehabt hätte, meine Gedanken irgendwie zu formulieren. Ich nehme euch jetzt einfach mit in einen Text aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 66, ganz am Ende des Buches, die Verse 10 bis 14. Und ich lese es aus der Neues Leben-Übersetzung. Dort spricht Gott und sagt: Freuet euch mit Jerusalem. Jubelt alle in der Stadt, die ihr sie liebt. Singt voller Freude mit ihr, die ihr um sie getrauert habt. Dann werdet auch ihr euch an ihrer tröstenden Brust satt trinken können und euch an eurer herrlichen Mutterbrust freuen. Denn, so spricht der Herr, schaut, ich werde den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen Fluss nach Jerusalem fließen lassen. Ihre Kinder werden gesättigt, sie werden auf den Armen getragen und auf den Knien liebkost werden. Ich selbst werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. In Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Ihr werdet zu sehen bekommen und euer Herz wird sich freuen. Eure Körper werden grünen wie Gras, so macht sich die Hand des Herrn an seinen Dienern bemerkbar. Aber seine Feinde lässt er seinen Zorn spüren. Nur 4 Verse aus einem Buch mit 66 Kapiteln. Man geht davon aus, dass das Jesaja-Buch, wie wir es kennen, über 400 Jahre geschrieben wurde und zusammengestellt wurde. Und das sind so die letzten Sätze am Ende eines Buches mit ganz unterschiedlichen Aussagen, ganz unterschiedlichen Geschichten. Jesaja lebte und wirkte ungefähr 736 bis 700 vor Christus in Jerusalem, damals die Hauptstadt von Juda. Und Juda ist bedroht durch das Assyrische Reich aus dem Osten, das sich ausweitet bis ins Mittelmeer hinein. Und Völker und Länder vereinnahmt. Angriff ist gefürchtet. Und zuerst stellt sich Juda unter die assyrische Oberherrschaft. Später gehen sie mit den Philistern und Ägyptern gegen die Assyrer vor. Ein Hin und Her beschreibt nicht nur Jesaja, sondern die ganzen Geschichtsbücher, die wir lesen, wo Israel, Judäa, das Volk Gottes damals, immer wieder mit Angriffen, eigenen, selbstverschuldet, mit Bündnissen, mit verschiedenen Ländern, mit verschiedenen Regierungen, mit verschiedenen Herrschern eingegangen ist, verloren hat, besiegt wurde. Und die Botschaft des Jesaja, die ist klar. Seine Botschaft lautet: Das Volk Gottes soll sich mit ihrem Gott verbünden, sich Gott anvertrauen, und weil sie wissen, dass der Berg Zion, oder Zion, Jerusalem wird oft Zion genannt, dass das unversehrt bleiben wird. Naja, der Tempel wurde zerstört, Jerusalem wurde mal zerstört. Aber Jesaja zu seiner Zeit sagt, sie sollen sich nicht in vergebliche Bündnispolitik einlassen, sondern im Vertrauen auf Gott handeln und nicht eigenmächtig ihre Wege gehen. Das Buch Jesaja wird von verschiedenen, man geht davon aus, dass es verschiedene Schreiber gibt und nur bis Kapitel 40 der Prophet Jesaja der eigentliche Schreiber ist und danach ganz unterschiedliche Propheten und Schreiber aufgeschrieben haben, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Kein Wunder, dass wir dieses Buch Jesaja nicht einfach nur so lesen können und dann verstehen und sagen, ach ja, so ist es, wie man die Geschichtsbücher in dem Alten Testament lesen kann. Jesaja und die Schreiber des Jesaja-Buches waren Propheten. Propheten sind Gottes Boten in eine Welt hinein, in das Volk Gottes, vor allen Dingen in das Volk Gottes hinein, aber manche Propheten hatten auch eine Botschaft an die Feinde Gottes. Die Propheten empfangen von Gott, was sie dem Volk sagen sollen. Die Botschaften sind unterschiedlich, das wisst ihr, die ihr die Bibel liest. Manchmal ist es ein Aufruf zur Umkehr, manchmal ist es eine Vorausschau und man weiß nicht so ganz genau, hat sich das jetzt schon erfüllt oder kommt es noch? Weil die Propheten weit geblickt haben in der Welt, weil Gott ihnen die Augen geöffnet hat für das, was er in Zukunft tun will. Oft ist es eine Mahnung an das Volk Gottes zur Umkehr zu ihrem Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber was auch mitschwingt, die Propheten, sie empfangen diese Botschaft von Gott und dadurch lernen sie Gott kennen. Sie wissen mehr und mehr, was ist Gott wichtig? Warum sagt er jetzt das zu seinem Volk? Oft erklärt Gott auch, warum er das sagt. Und die Propheten kennen Gott. Das macht sie zu ganz besonderen Botschaftern, weil immer mitschwingt, wer ist dieser Gott, von dem ich diese Botschaft gekriegt habe, die ich euch jetzt weitergebe. Also manchmal muss man zwischen den Zeilen lesen und das müssen wir vielleicht auch ein bisschen üben. Wenn wir die Bücher der Propheten lesen, dann können wir Gott kennenlernen und herausfinden, wer er wirklich ist, was ihn bewegt, wofür sein Herz schlägt. Natürlich lernen wir Gott auch kennen, wenn wir das Neue Testament lesen, weil Jesus ja kam, um ihn uns vorzustellen, den Vater vorzustellen. Vor allem im Alten Testament können wir Gott erkennen durch das, was er sagt. Jesus nimmt daraufhin mal Bezug und beschreibt das ewige Leben, also Leben mit göttlicher Qualität, Leben mit Aussicht auf Gemeinschaft mit Gott. Das sagt er in Johannes 17 vor seinem hohen priesterlichen Gebet. Und da sagt er, das ist das ewige Leben, Vater, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Unser Leben mit göttlicher Qualität hängt damit zusammen, dass wir den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und den, den er gesandt hat, erst die Propheten im Alten Testament und später Jesus Christus, seinen Sohn, dass wir die erkennen. Und so habe ich mir angewöhnt, wenn ich die Bibel lese, und so bin ich auch an diesen Text rangegangen, ich stelle mir immer drei Fragen. Ich kriege nicht immer Antwort auf alle drei Fragen, aber die erste Frage, wenn ich einen Bibeltext lese, ist, was sagt dieser Text mir über Gott? Was erkenne ich, wie Gott ist, was ihm wichtig ist? Das ist meine Frage 1. Die Frage 2, die ich stelle, ist, was sagt mir dieser Text über mich? Erkenne ich in dem Text, den ich lese, wie Gott zu mir steht, wer ich in Gottes Augen bin, wer ich überhaupt bin als Mensch? Und dann, wenn ich noch genügend Zeit und Denkkapazität habe, stelle ich mir auch die Frage, und was sagt mir jetzt dieser Text mit dem, was ich erkannt habe, für meinen Alltag? Und so habe ich auch diese vier Verse aus Jesaja 66 ausgepackt und habe einiges entdeckt, was ich einfach an euch weitergeben will. Was sagen diese Verse? Ihr könnt sie später auch nochmal nachlesen, Jesaja 66, Vers 10 bis 14. Was sagen diese Verse über Gott? Das Erste, was auffällt, ist, Gott spricht. Gott redet. Er teilt sich mit. Das wissen wir auch von anderen Stellen. Das ist nichts Neues für euch. Aber hier ist es mir nochmal aufgegangen. Und dann ist da ein Bild verborgen, das sich lohnt, nochmal anzugucken. Der Schreiber empfängt ein Bild, wie Gott ist. Da ist Jerusalem diese starke Stadt mit einer Stadtmauer auf dem Berge, die sich verteidigen kann, die angegriffen wird, die in Gefahr ist, die verliert, die besiegt wird. Und dieser Schreiber des Jesaja 66, der empfängt ein Bild, wie Gott in dieser Stadt handelt, nämlich er empfängt das Bild einer Mutter, die ihre Kinder trägt oder ihr Kind trägt und stillt, auf den Knien mit ihnen spielt. Ich fand es wunderbar, wie dieses kleine Mädchen heute Morgen hier da so auf uns zugekommen ist. Man will sie einfach in den Arm nehmen, mit ihr kuscheln. Und die Mama darf das. Die Mama darf das. Fremde dürfen das nicht immer. Das ist ein bekanntes Bild für uns. Entweder sind wir selber, haben wir dieses Bild von der eigenen Mutter oder selber Mutter gewesen. Und ihr erinnert euch, wie das war, wenn das Kind auf euch zukam, wenn es euch angelächelt hat, ganz vertrauensvoll und einfach die Beziehung gepflegt hat, ohne Worte. Viele von uns kennen nur die Sehnsucht nach so einer Mutter, weil sie vielleicht nie diese Mutterliebe hatten. Und ich habe vor ein paar Wochen Besuch gehabt. Dieses Bild hat sich mir sehr eingegangen. Ich selber habe keine Kinder. Ich weiß nicht, wie es ist, Mutter zu sein. Aber da habe ich ein Bild gehabt, was diesen Jesaja-Text beschreibt. Eine Freundin war da mit ihrer neugeborenen Tochter, gerade mal 2 Monate alt, 8 Wochen oder so. Man merkt so in dem Gesicht des Babys, es fängt jetzt an zu gucken, also der Mund lächelt, die Augen sind offen, sie guckt und guckt und guckt. Und dann dieses Bild, als die Mutter es stillte, in meinem alten, bequemen Stuhl, der so ein bisschen wackelt, ist kein Schaukelstuhl, sondern ein Drehstuhl. Und da war diese junge Mutter mit dem Kind, ja, so ein bisschen gedreht. Und dann sind sie beide eingeschlafen. Und haben sie 20 Minuten geschlafen. Das Kind, das Baby war sicher, die Mutter war sicher. Eine Mutter, die ihr Kind gestillt hat, getröstet hat und Geborgenheit ausgestrahlt hat. Das steckt dahinter, wenn Gott in diesen Versen sagt, ich will dich trösten, halten, stärken, wie eine Mutter dich hält. In meiner Beobachtung, dürft ihr mir nachher andere, wenn ihr anders denkt, es anders sagen. In meiner Beobachtung ist, Mütter trösten die Kinder ganz anders als Väter. Auch, ich würde sagen, auch in der heutigen Zeit, aber früher auf jeden Fall. Mütter haben etwas anderes für Kinder als Väter. Väter trösten auch. Aber an der Stelle hat Gott gebraucht, ich will euch trösten, wie eine Mutter euch tröstet, weil es anders ist, als wie ein Vater tröstet. Später nimmt Jesus es auf, Paulus schreibt es im 2. Korintherbrief an die Korinther und sagt, wir loben Gott, unseren Vater, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, der sich über uns erbarmt. Und der uns tröstet, er ist der Gott allen Trostes, schreibt dort Paulus und er denkt an den Vater. Also ihr Väter tröstet auch anders als eine Mutter. Und hier in diesem Text ist es die Mutterliebe, der Trost einer Mutter, die in Jerusalem gefunden werden soll. Wenn wir Jerusalem heute angucken, dann fragt man sich. Und für mich stand also die Frage im Raum, wem vertraue ich jetzt? An wen? Also wie sortiere ich jetzt diese Verse ein? Ich weiß es nicht. Jetzt im Moment findet man vielleicht nicht unbedingt den Trost seiner Mutter in Jerusalem. Aber vielleicht auch. Ich weiß es nicht, ich bin nicht dort. Nur die Nachrichten erzählen mir von einem Jerusalem, was angegriffen wird, was in Not ist. Der ganze Nahe Osten ist in Not. Und dennoch sagt Gott, in Jerusalem werdet ihr den Trost wie von einer Mutter erfahren. ich habe mich selber gefragt, das war jetzt meine zweite Frage an den Text, wie nehme ich eigentlich, lasse ich mich trösten? Was braucht es denn, dass man mich trösten kann? Und wenn mich jemand trösten will, wie erkenne ich das denn? Und mir ist so klar geworden, dass Trost, Trost zu empfangen, die Voraussetzung hat, ich muss meine Bedürftigkeit zugeben. Ich muss mir eingestehen, wie ein Psalmist es sagt, um Trost ist mir sehr bange. Ich suche ihn, ich brauche ihn. Ich bin gerade nicht stark, ich bin gerade verletzlich. Meine Mauern sind sehr nieder, ich brauche jetzt gerade Trost. Und in unseren Beziehungen, wo finde ich Trost? In Beziehungen, bei Freunden, und nicht jeder ist ein guter Tröster. Nicht jeder ist eine gute Mutter oder ein guter Vater, der tröstet. Und ich fand das eine herausfordernde Frage für mich selber und dann auch im Weltgeschehen und in dem Geschehen, was wir gerade so wissen, was im Nahen Osten alles los ist. Jerusalem wird an einer Stelle beschrieben, zwar in der Offenbarung, und das ist auch so ein roter Faden, der sich durch die ganze Bibel, Altes Testament, Neues Testament bis zur Offenbarung trimmt, das neue Jerusalem wird als die Hütte Gottes bei den Menschen beschrieben. Gott wird unter ihnen sein und sie werden sein Volk sein und, ihr wisst es wahrscheinlich, er wird abwischen alle Tränen. Alles, was uns Sorge, Angst macht, was uns belastet, worüber wir weinen. Diese Tränen wird Gott eines Tages ganz abwischen. Ein Psalmist weiß es im Alten Testament, er sammelt meine Tränen. Deine, meine Tränen und die Tränen von Israel und Jerusalem, die sind bei Gott nicht verloren. Er sammelt sie. Und eines Tages kommt er und wischt dir die Tränen ab. Ich finde es ein wunderbares Bild und hätte das nicht in diesen Versen erwartet. Im Psalm 22 schreibt David, es gibt ja mehrere Psalmen, die so beschreiben, wenn das Volk Gottes die Stämme hinaufziehen nach Jerusalem in den Tempel und dort feiern. Die konnten 3, 4, 5, 6 Mal im Jahr nach Jerusalem ziehen, um zu feiern. Jerusalem ist gebaut, so schreibt David im Psalm 122, ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll, um Gott zu loben. Und dann ist dieser Wunsch, den ihr vielleicht auch kennt, wünsche deshalb Jerusalem Glück. Ich verstehe nicht wirklich, was gerade passiert und ich verstehe auch nicht ganz die Wege Gottes mit seinem Volk und mit Jerusalem und allem. Und trotzdem sagen diese Verse, dass Jerusalem und sein Volk dort, wir sind ja im Alten Testament, da ist Jesus noch gar nicht da, dass die für Gottes Herz, in Gottes Herz einen besonderen Platz haben. Und wir aufgefordert und eingeladen sind, uns mit Jerusalem zu freuen. Wo Gott handelt und wirkt, mit Jerusalem uns zu freuen und fröhlich zu sein in der Stadt, die ihr lieb habt, so schreibt dieser Schreiber in Jesaja 66. Denn dort sollt ihr satt werden, an ihrem Trost. Und Gott wird ausbreiten, Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie ein überströmendes Reich. Ihr werdet es erleben, wie ich in Israel tröste, wie eine Mutter, sagt Gott in diesen Versen. Und möglicherweise sind diese Verse für uns heute einfach nur ein Gebetsanliegen, wenn wir für den Nahen Osten beten, dass Gott dort seine Herrschaft zeigt. Und es gibt immer wieder Berichte, dass Menschen dort mitten im Krieg diesen Gott erkennen und sich ihm zuwenden. Das ist auch so ein Geheimnis Gottes, dass er mitten im Leid Gutes tun kann, trösten kann, obwohl das Leid sich nicht ändert. Aber sein Trost fällt hinein und man hat einen anderen Ansatz. Was es braucht, das Vertrauen in den lebendigen Gott, dass er sein Wort hält. Auch wenn die äußeren Umstände aussehen, als ob er irgendwo nicht mehr existiert. Vertrauen, Glaube nennen wir es manchmal, brauchen wir, wenn wir nicht mehr sehen, dass etwas gut ist. Und wenn wir uns eingestehen können, dass wir jetzt am Ende unserer eigenen Kraft sind und Gottes Kraft und Gottes Trost brauchen. Ich glaube, das gilt für uns individuell, manchmal für eine Gemeinschaft, manchmal für ein Volk, vor allem für das Volk Gottes. Da, wo das Volk Gottes sich eingesteht, wir brauchen dich, Gott, geht eine Tür auf, durch die Gott wirken kann. Und das wünsche ich uns. Das Ziel Gottes, nicht nur in diesen Versen, sondern wenn wir die Bibel lesen, dann ist das der rote Faden, wie Gott sich immer wieder offenbart und sein Volk, seine Leute daran erinnert. Das Ziel Gottes mit uns, mit seinem Volk ist, dass wir bei ihm geborgen sind, so wie ein Kind bei der Mutter geborgen ist. Jetzt schon, hier stückweise. Wir erkennen nur stückweise und nur Stückwerk und manches verstehen ich nicht, da brauche ich andere. Und ich bin gefragt, wir sind gefragt, daran festzuhalten, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dass der seinen Plan, seinen Heilsplan durchführt und wir durch Jesus Christus daran teilhaben. Wie sich das in den einzelnen Lebenssituationen auswirkt, das kann sehr unterschiedlich sein, aber Gott wird wirken und Gott handelt und Gott tröstet und stärkt. Amen.